Wir sind unterwegs in dieser Serie The Story of Abraham. Vor zwei Wochen habe ich mit der Serie nicht angefangen, sondern mit einem Thema, wo ich gesagt habe, diese Predigt geht über drei Sonntage. Und ich darf heute den zweiten Teil halten. Zugeschaltet ist die Mosaik Pforzheim, weil Pastor Jonas, der heute Morgen dort hätte predigen sollen, krank geworden ist, hatte wirklich Hochfieber. Und ich dachte, okay, so gut, dass wir im Stream unterwegs sind. Genau, also ihr hört mit zu und ich danke euch, dass ihr diesen Weg mit uns geht. Genau, the story of Abraham. Es begann damit, dass Gott geredet hat. Und gleich zu Beginn, und das habe ich letztes Mal betont, zeichnet Gott ein großes Bild. Und übertragen haben wir gesehen, dass wir in dem Moment, wo wir Kinder Gottes werden, egal wie viel wir von Gott wissen, egal ob wir christlich geprägt waren in irgendeiner Art oder eigentlich gar keine Ahnung haben und Gott stürmt in unser Leben hinein. In dem Moment, wo ein Mensch zu Jesus kommt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig, ich will dir nachfolgen, du sollst der Herr meines Lebens sein, sagt die Bibel, dass wir ein neuer Mensch geworden sind, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Und wir bekommen ein Startpaket und dieses Startpaket ist phänomenal. Das ist so unglaublich, dass wir eigentlich jeden Sonntag oder jeden Tag neu einfach nur noch hüpfen sollten. Denn du und ich, wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir sind nicht nur Geschöpfe Gottes, so wie alle Menschen. Nein, wir sind von ihm angenommen als seine geliebten Kinder. Und als Kinder haben wir Zugang zum Thron Gottes, egal wann, egal wo. Ich kann jeden Tag, zu jedem Moment sagen, aber lieber Vater. Und das reicht noch nicht aus, sondern Gott selber, der Heilige Geist, wohnt in dir, wohnt in uns. Er leitet uns, er führt uns in alle Wahrheit. Wir wissen noch längst nicht alles und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch merken, zum Startpaket gehört eigentlich auch Gemeinde. Und Gemeinde hat den Auftrag, uns in Jüngerschaft zu führen und zu lernen, alles zu halten. Da ist Jesus sehr eindeutiger, wenn er diesen Missionsbefehl seinen Jüngern gibt. Und dann sagt er und lehrt sie alles halten. Das heißt, dieser Prozess beginnt, aber er beginnt mit Menschen, die Kinder Gottes sind. Das Startpaket ist unglaublich. Und so ein Startpaket hatte Abraham ähnlich. Er wusste ab Stunde Null, was das Bild sein wird. Und dann macht er sich auf den Weg und er kommt an in diesem verheißenen Land. Und das war der zweite Gedanke, den ich vor zwei Wochen betont habe. Immer wieder neu redet der lebendige Gott zu Abraham. Und Abraham reagiert, indem er einen Altar baut, einen sichtbaren Altar, indem er den Namen des Herrn anruft. Das heißt übertragen, all die Menschen um Abraham herum haben mitbekommen, dieser Mensch glaubt nicht nur im Herzen an irgendetwas, sondern sein Glaube wurde sichtbar. Die Menschen um Abraham herum konnten sehen, Gott hat schon wieder zu Abraham gesprochen. Deswegen baut er für seinen Herrn diesen Altar, er ruft den Namen des Herrn an. Und wir haben das übertragen auf unser Leben, dass es wichtig ist, dass wir, obwohl wir einerseits so im Marathon des geistlichen Lebens unterwegs sind, dass es solche Gottesmomente gibt. Wer ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist, der merkt, die in Amiland reden gerade von Erweckung. Und ich denke mir, unser Gott ist ein Gott der Erweckung. Er wünscht sich Erweckung in deinem Leben, in meinem Leben immer wieder neu. Er wünscht diese besonderen Momente und es liegt nicht an ihm, sondern es liegt manchmal an uns, dass wir ihn nicht suchen. Mal ist er der Handelnde, mal sind wir die Handelnden, aber wir dürfen so besondere Momente haben, wo wir zurückblicken und sagen, Gott war hier in einer ganz besonderen Art und Weise unterwegs. Und diese besonderen Momente sind manchmal auch umgeben von Schritten des Glaubens, die wir gehen dürfen, wo wir Gehorsamsschritte gehen dürfen, wo wir gegen falsche Prägungen angehen dürfen, wo wir einen Bund mit Gott einschließen. Wir werden es gleich noch sehen. Ich glaube, das gehört irgendwo dazu. Der dritte Aspekt, den wir gesehen hatten, war die Begegnung des Abrahams mit diesem Priesterkönig Melchisedek. Und ich liebe diese Gestalt, diesen Melchisedek, König der Gerechtigkeit, König von Salem, König des Friedens. Und ich möchte einen Gedanken hier betonen. Beide, sowohl Abraham als auch dieser Melchisedek, sprechen von Gott als von dem El Elyon, als von dem Gott, dem Allerhöchsten. So, wer auch immer Melchisedek war, darüber hatten wir vor 2 Wochen so ein paar Gedanken. Aber sie beide rufen Gott an und sagen, Gott, du bist der El Elyon. Du bist der Allerhöchste. Im Vergleich zu dir ist kein Gott. Und wer die Bibel liest, der merkt, dass Gott da eigentlich sehr eng wird. Es gibt nur einen Schöpfer, einen Ewigen. Es gibt nur einen Anfang, nur einen Ende, nur ein Ende. Wir Menschen haben viele Vorstellungen, wie unser Himmel zu sein hat. Aber die Wirklichkeit ist, es gibt nur einen. Und auch Abraham bezeichnet Gott als den El Elyon mit dem Zusatz, beide mit dem Zusatz, dem Besitzer von Himmel und Erde. Und ich habe damals uns schockiert, indem ich gesagt habe, wir alle gehören Gott. Punkt. Wir gehören Gott, weil wir seine Schöpfung sind. Er hat uns erschaffen, deswegen gehören wir ihm. Und egal, ob du an ihn glaubst oder nicht, eigentlich gehörst du rechtlich gesehen Gott. Weil Gott aber die Liebe ist, gibt er uns diese freie Wahl, dass wir ihm nachfolgen oder nicht. Und deswegen sind wir mündige Gläubige, die bewusst entscheiden, ihm nachzufolgen. Aber eigentlich ist er der Besitzer vom Himmel und der Erde. Und heute möchte ich uns eine einzige Gottesbegegnung vor Augen führen. Und als ich die las, war ich innerlich so bewegt und berührt, weil sie out of the box ist. Und das ist so ein einleitender Gedanke, den ich euch gerne mitgeben möchte. Die Offenbarung Gottes in der Bibel ist einerseits ganz menschlich. Und gleichzeitig ab Stunde Null übermenschlich. Und in dieser Spur bleibt Gott. Dort, wo Gott und der Mensch zusammenkommt, dort gibt es ganz menschliche Begegnungen. In der Art und Weise, dass wir sagen, dass es uns vertraut, das kennen wir, das ist nicht komplett irgendwie seltsam. Und gleichzeitig gibt es Begegnungen Gottes, die wirklich außergewöhnlich sind. Und die nicht an einer Stelle, sondern an ganz, ganz vielen. Auch Abraham hatte solch eine außergewöhnliche Stelle, solch eine außergewöhnliche Begegnung mit Gott. Und die werden wir uns gleich anschauen. Vielleicht habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über die Geschichte von Jesus auf dem Berg der Verklärung. Wer kennt sie? Darf man fragen? Einfach um eine Idee zu haben. So, Jesus ist auf einem Berg, er ist da mit seinen engsten Jüngern zusammen, nicht den 12, mit denen war er ganz oft zusammen, aber ganz, ganz selten hat er gesagt, ihr drei, ich pick euch raus, kommt mit mir. 12 sind mir zu viel, aber wir 4, das passt gerade so. So, das waren ganz enge Vertraute von Jesus. Und auf einmal wird Jesus vor ihrer Gegenwart, vor ihren Augen so verändert, dass sie ihn kaum wiedererkennen. Die Bibel beschreibt es ein wenig, wie sein Antlitz strahlte, wie er schneeweißen Gewändern ist. Und das ist schon ziemlich skurril, oder? Stell dir mal vor, ich würde auf einmal ganz anders dastehen, ja? So, das wäre nicht mehr wow, ganz normal, sondern irgendwie außergewöhnlich. Und plötzlich begegnen Jesus 2 Männer. Männer, die gestorben sind seit vielen Jahren. Der alte Prophet Mose ist einfach da. Und der alte Prophet Elia ist auch da. Und sie reden mit Jesus. Und ich denke mir, was geht da ab? Etwas Übernatürliches geschieht. Und eigentlich ist es gar nicht so unglaublich übernatürlich, denn was dort abgeht ist, die Bibel sagt, dass die Toten bei Gott sind und Gott ein Gott der Lebendigen ist. Das heißt, der tote Prophet Mose lebt weiter bei Gott, ähnlich Elia. Eigentlich kommt der Himmel einfach auf diese Erde. Aber die Jünger sehen das und denken sich, hey, wir sind im falschen Film. Was geht hier ab? Etwas Übernatürliches geht ab. Und dann lese ich die Bibel und ich merke, unser Gott ist übernatürlich. Punkt. Wir können den nicht in irgendeine Box hineinpacken, wo wir alles außer Übermenschliche irgendwie ausradieren. Dann können wir die ganze Bibel einfach in die Tonne werfen. Dann hat sie für uns keine Relevanz, denn Gott ist übernatürlich. Ich vermute, wir alle kennen diese Lieblingskindergeschichte von vielen Kindern. Die Freunde von Daniel hatten den Auftrag, gemeinsam mit allen Gelehrten, mit allen Weisen von Babylon, sich niederzuknien vor einem Standbild. Und bei dem Ton der Posaune hätten sie alle niederfallen sollen. Und ich weiß nicht, wie viele Hunderte, vielleicht Tausende Menschen dort waren und alle fielen nieder. Nur Schadrach, Meshach und Abednego, sie hielten stand. Die Folge war, der König war so außer sich, dass er sagte, ab in den Feuerofen und bitte nicht nur in irgendeinen Feuerofen, sondern mach diesen Ofen 7-mal heißer. Und die Bibel sagt, dass die Soldaten, die diese drei Männer in diesen Ofen hineinwarfen, selbst umkamen, weil dieser Ofen so heiß war. Sie waren gar nicht im Ofen, sondern allein die Nähe des Ofens war schon so verbrennend, dass sie verbrannt sind. Und jetzt sind diese drei Männer im Ofen und sie laufen darum, als ob gar nichts, als ob das Feuer nicht ist. Sie verbrennen nicht. Das ist außergewöhnlich, oder? Das ist übernatürlich. Hast du das schon mal erlebt? Hand ins Feuer, das tut weh. Und wenn Feuer wirklich, dann verbrennst du. Diese Geschichte ist komplett out of the box. Und da heißt es nicht, und sie hatten Schmerzen, sondern es war, als ob gar nichts war. Sie kommen raus und sie riechen nicht einmal nach Feuer. Und der König sagt, hey, haben wir nicht drei Männer hineingeworfen, aber ich sehe vier. Und der vierte sieht aus wie ein Sohn Gottes. Und wir merken, unser Gott ist übernatürlich. Amen. Amen. Hey, unser Gott ist größer, als wir denken. Und wir Westler und wir modernen Menschen, wir versuchen Gott immer nur mit unserem kleinen Verstand irgendwie zu erfassen. Aber Gott kannst du nicht nur mit deinem Verstand erfassen. Und wenn, dann erfass ihn bitte so, wie er sich dir gibt, wie er sich dir zeigt. Oder unser Prophet Hesekiel. Hesekiel hat eine Vision von Gott. Und das, was er sieht, ist so skurril, dass die Worte, die er zeichnet von dem Bild, was er sieht, schon schwierig zu lesen sind. Und ich weiß nicht, ob du das schon je gemacht hast, dass du versucht hast, mit Worte ein Bild zu beschreiben oder mit Worte eine Szene zu beschreiben. Das ist gar nicht so einfach. So, deine Worte treffen es nicht gar genau und der Leser, der diese Worte liest, hat in seiner Vorstellung auch noch was ganz anderes. Lass uns gemeinsam diesen Text lesen und wir merken, wir haben unterschiedliche Vorstellungen im Kopf. Warum? Weil diese Vorstellung einfach außergewöhnlich ist. So, und ich will betonen, Gott ist einerseits so natürlich, dass er in unserer Sprache redet und so übernatürlich ist, dass wir ihn nicht so richtig in eine Box hineinbringen können. Die erste Begegnung, die Abraham mit Gott hatte, war eine sehr menschliche. Da hat Gott geredet. Und Sprache ist etwas sehr Menschliches, oder? Ich meine, auch wenn Abraham vielleicht Gott nicht gesehen hat, sondern diese Stimme kam aus dem Himmel, Worte sind einfach, weil sie gehören zum Erfahrungshorizont von uns Menschen. Worte sind verständlich. Und als Gott zu Abraham sprach, hat Abraham genau verstanden, was Gott dem Abraham sagen wollte. Warum? Er hat nur Worte getroffen. In der nächsten Begegnung, und die lese ich uns jetzt vor, und das ist ein langer, langer Text, da merken wir, unser Gott ist nicht nur menschlich, sondern auch übermenschlich. Wir lesen aus 1. Buch Mose, Kapitel 15, Verse 7 bis 18, also eine ganz lange Stelle. Hört gut zu. Abraham aber glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land in Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und Gott sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und sie erschrecken und eine große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe aussehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war. Jetzt kommt es, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jedem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis zu dem großen Strom, dem Euphrat. 11 Verse. Und wir werden gleich sehen, es reicht, ist eigentlich zu viel für eine Predigt. Eine kleine Begebenheit. Und sie gibt uns so viele Gedanken und so viele, ja, Gedankenansätze, wo wir darüber nachdenken können, was geschieht hier. Fakt ist, es beginnt mit einer Art Überschrift. Und diese Überschrift haben wir bereits letzten Sonntag hier gesehen von Pastor Silas oder den Gedanken dahinter. Da heißt es, Abraham aber glaubte dem Herrn, das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham ist der Vater des Glaubens. Und den Bund, den Gott mit Abraham gleich eingehen wird, das werden wir gleich sehen, ist ein Bund des Glaubens. Ein Bund, den Gott eigentlich einseitig eingeht. Ich werde es am Ende betonen, was ich damit meine, aber ihr werdet es verstehen. Denn eigentlich in einem Bund gibt es zwei Bündnispartner. Und eigentlich hätte sowohl Gott als auch Abraham diesen Bund schließen sollen und durch diese Fleischteile hindurchgehen sollen. Aber wer den Text genau hört, der merkt, es ist einseitig. Nur Gott geht durch diese Stücke hindurch. Abraham war am Schlafen, er beobachtet Gott. Da lesen wir gar nicht davon, dass Abraham hindurchgeht. Und das ist eigentlich eine prophetische Handlung. Und diese prophetische Handlung deutet darauf hin, dass Abraham ein Bund des Glaubens angegangen ist. Nicht ein Bund, wo er gefragt wurde, unglaublich viel zu leisten, alles zu richtig zu tun. Und wehe, wenn er sich nicht an die Vorgaben hält, dann würde der Bund nicht gebrochen werden. Sondern er musste diesen Bund irgendwie gar nicht so richtig eingehen. Abraham wird aus Glauben gerecht. Und dasselbe gilt für uns. Ich habe das gerade betont, das Startpaket, egal was für ein guter Christ du vorher warst oder was für ein schlimmer Sünder, das Startpaket ist, wer zum Kreuz kommt, der erhält Gnade von Gott, Gerechtigkeit, spricht Gott dir zu. Du warst ein Lügner, ein Ehebrecher, ein Mörder und Gott spricht dir Gerechtigkeit zu. Man kann es kaum glauben, aber die Bibel sagt es. So, und wir sind gerecht aus Glauben. Und hier heißt es eben dieser Überschrift, Abraham aber glaubte dem Herrn. Glauben und Vertrauen hängen ganz eng zusammen. Und Vertrauen ist ein Ausdruck von Nähe, von Vertrautheit, von sich kennen. Und in der Geschichte von Abraham merken wir, wie wichtig es Gott war, dass Abraham ihn kennenlernte, dass sie gemeinsam unterwegs sind, dass Abraham immer mehr erkennt, wer Gott wirklich ist. Und auch wir dürfen mit Gott unterwegs sein. Wir dürfen ihn kennen. Wir dürfen ihm nahe sein. Und dann lesen wir, und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land in Erbbesitz zu geben. Und Abraham sprach, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? So, Gott tritt immer wieder neu in die Geschichte und was er betont ist, ich bin derjenige, der dich geführt habe. Ich habe dich von Ur hierher geführt. Später wird er sagen, ich habe dich von Ägypten befreit, herausgeführt. Gott ist derjenige, der führt. Er führt Völker und er führt auch uns. Und er betont, du Abraham, du bist mir nachgefolgt und ich habe dich hierher geführt in dieses Land. Und dieses Land soll dein Erbe sein. Und Abraham hört dieses und denkt sich, Gott, es reicht mir, dass du mir sagst. Das hast du mir jetzt schon mehr als einmal gesagt. Aber woran soll ich es wirklich wissen? Gib mir ein Zeichen. Gib mir irgendetwas, dass es nicht nur Worte sind. Und an dieser Stelle hätte Gott sagen können, du ungläubiger Mensch, Abraham, reichen meine harten Worte, reichen meine lauten Worte nicht aus. Aber das ist nicht die Antwort von Gott, sondern Gott sagt, hey, wir gehen einen Deal ein. Ich habe etwas für dich. Wir gehen einen Bund ein. Es sind nicht nur Worte, sondern du wirst dich an diesen Tag erinnern. Glaubt ihr, wenn ihr Abraham fragen würde, hey, was waren die Gotteserfahrungen in deinem Leben, dass Abraham unter anderem von dieser Geschichte gesprochen hat? Ich glaube schon. Denn dieser Tag hat sich eingebrannt in sein Herz, weil er in irgendeiner Art und Weise außergewöhnlich war. Gott nimmt uns ernst. Wenn wir mit ihm reden, Gott nahm den Abraham ernst und Gott geht mit ihm und sagt, hey, komm, wir gehen jetzt diesen Deal ein. Hier gibt es eine Zusage und ich möchte auf diese Zusage ein wenig eingehen, weil ich glaube, dass wir Christen im Neuen Testament sie manchmal vergessen. Gott hat dem Abraham nicht nur alles Mögliche versprochen, sondern in diesem Fall hat er die Grundlage für diesen Bund, ein ganz konkretes Land ihm als Erbbesitz verheißen. Ist dir schon mal gekommen, dass es interessant ist, dass um das Land Israel es unglaublich viele Konflikte gab und gibt? Dass keine Stadt auf dieser Welt so oft aufgebaut wurde, weil sie eben auch wieder zernichtet, kaputt gemacht wurde, wie Jerusalem? Warum ist das so? Und einer der Gründe liegt genau in diesem Versprechen Gottes, dass Gott sagt, meine Treue könnt ihr Menschen daran lesen, dass das Volk Israel in dem Volk Israel, in dem Land Israel lebt. Und das ist ein wichtiger Gedanke für uns. Das, was wir heute haben, dass das Volk Israel wieder in Palästina wohnt, ist nicht nur Zufall, sondern Gott hat sich festgelegt und gesagt, dieses Teil Erde wird für immer euch gehören. Und das ist krass, oder? So, ich als Bibelleser kann sagen, ist Gott treu, hält Gott Wort oder nicht, anhand des Schicksals Israels mit seinem Land. Und die Realität der Menschheitsgeschichte ist, dass ganz viele Völker eigentlich am Wandern sind. Wir Deutschen, die sogenannten Deutschen, wie auch immer sie sind, wir waren nicht schon immer hier, sondern wir waren irgendwo anders. Die Italiener waren nicht schon immer dort, sondern sie waren irgendwo anders. Die Amerikaner waren nicht schon immer, sondern alle Völker sind irgendwie am Wandern, oder die meisten zumindest. Aber ein Volk ist immer noch genau dort, wo es eigentlich hingehört. In diesem verheißenen Land. Und das ist nicht zufällig, sondern das ist der Bund, den Gott mit Abraham eingegangen ist. Gott hat gesagt, dieses Land vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom wird euer Erbbesitz sein. Das heißt, es wird von Generation zu Generation euch gehören. Später wird Gott hingehen und sagen, wenn ihr euch nicht an meine Gebote haltet, wenn ihr so tut, als wärt ihr nicht das Volk Gottes, wenn ihr so tut, als wäre ich nicht Gott, dann wird irgendwann mal Fluch über euch kommen. Und ein Zeichen meines Gerichts ist, dass ihr nicht mehr in diesem Land des Erbes seid. Dass ihr herausgeführt werdet in die babylonische Gefangenschaft. Dass ihr herausgeführt werdet oder bei den Römern ganz heraus zerteilt in die ganze Welt. So, und das war eigentlich Gericht Gottes. Warum? Weil Gott festgesagt hat, dieses Land soll euer Land sein. Und wir leben in einer Zeit der erfüllten Geschichte. Und das ist schon krass. 4000 Jahre ist diese Prophezeiung alt. Und 4000 Jahre später lebt das Volk Israel wo? Genau dort. Gott sei Dank, oder? Und wir, die wir das mitbekommen haben, nicht gestern, sondern in den letzten 120 Jahren, dass Gott sein Volk sammelt, können einfach bestätigen, Gott ist treu. Er hält Wort. Selbst wenn wir untreu sind, ist er treu. Amen. Das ist cool. Vielleicht ist dieser Gedanke noch nicht so präsent, aber wenn ich diesen Text lese, dann merke ich, Gott hält Wort. Und es geht nicht darum, dass das Volk Israel oder das Land Israel ein heiliges Land ist im Sinne von, du kommst dorthin und alles ist von Gott und der Heilige Geist kommt über dich. Alle, die das Ersehnten waren dort und haben gesagt, so ist es nicht, sondern es ist einfach Erde. Es ist einfach ein Land. Aber dieses Land gehört einem ganz bestimmten Volk, von Gott her gesehen, nicht von uns Menschen her gesehen. Und Gott hat gesagt, so ist es. Und vielleicht ist es einer der Gründe, warum dieses Erbland so umkämpft war. Ist euch schon mal gekommen, dass es komisch ist, dass Gott ein Versprechen gibt, eine Verheißung, aber diejenigen, die diese Verheißung bekommen haben, müssen dafür kämpfen? Das Land Israel war umkämpft während der Bibelzeit, also vor 4 bis 2000 Jahren und in den letzten 2000 Jahren genauso. So umkämpft, übertragen, der Segen, den Gott für unser Leben hat, ist umkämpft. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Warum sehen wir es? Weil Abraham hingeht und genau das tut, was Gott von ihm will. Was hatte Gott gesagt? Bring mir eine Kuh, eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Hä? Gott? Hallo? Und wenn ich die Bibel lese, denke ich ganz oft, hä, Gott, hallo? Und ich merke, Gott liebt Details. Wir sind so die in etwa Generation, oder? Glaubst du auch in etwa an Gott? Wir wissen zwar nicht, wie er heißt, aber in etwa. Und Gott ist viel genauer. Gott liebt es genau. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der all die Gesetze dessen erschaffen hat, ist unglaublich genau. Und er sagt, das sollst du tun. Und jetzt kommt es. Abraham weiß genau, was zu tun ist. Hätte Gott mir das gesagt, hätte ich gesagt, was soll ich jetzt tun? keine Ahnung. Okay, dreijähriger Kuh, so, das sagt mir schon was. Aber was soll ich mit denen anfangen? Und Abraham geht hin, er weiß, was zu tun ist. Das bedeutet, das, was Gott vorhatte, war ihm geläufig. Und woher weiß ich das? Weil genau dieselbe Zeremonie sehen wir bei Jeremia. Es gehörte zu der Kultur. So hat man einen Bund geschlossen. Wenn du heute heiratest, dann ist es in unserer Kultur so, dass du irgendwann mal einen Ring anziehen wirst, oder? Ich trage einen Ring, das ist ein Zeichen, ich bin verheiratet. So, wer von uns verheiratet ist, trägt vielleicht auch einen Ring. Das gehört sich so in unserer Kultur. Ein Bund hat man damals geschlossen, indem man ein Tier nahm und dieses Tier in der Mitte zerteilt hat, in zwei Stücke. Und dann sind beide Bündnisparteien durch dieses Tier gegangen und haben vor Gott und vor sich gesagt, uns soll das passieren, was mit diesem Tier passiert ist, wenn wir den Bund brechen. Abraham wusste genau, was zu tun ist. Und dasselbe lesen wir in Jeremia, damit ihr merkt, das ist nicht Einbildung oder Theologie oder was auch immer, sondern Gottes Wort sagt es uns selbst hier, Jeremia 24, Vers 18. Und die Männer, die meinen Bund übertreten haben, indem sie die Worte des Bundes nicht ausgeführt haben, den sie vor meinem Angesicht schlossen, als sie das Kalb zerteilten und zwischen beiden Hälften hindurchgingen. Also genau dieselbe Zeremonie. Menschen schließen einen Bund mit Gott. Sie nehmen ein Tier, teilen es in zwei Hälften und gehen durch und sagen, mit unserem Leben schwören wir, dass wir treu sein werden. In diesem Fall hatte Gott von ihnen verlangt, dass sie sich einfach an das Gebot des Mose orientieren und dass sie ihre Brüder freilassen. Sie hatten nämlich ihr eigenes Volk versklavt. Und nicht, wie das Gebot sagte, nach 7 Jahren spätestens hätten sie freilassen sollen. Aber sie wollten das nicht. Und Gott sagt, hey, ihr habt nicht nur euch nicht an mein Gebot gehalten, ihr habt nicht nur gegen den Bruder euch versündigt, sondern ihr habt einen Bund vor mir geschlossen, mit eurem eigenen Leben vor Gott versprochen, dass das mit euch passieren soll, nämlich, dass ihr auch zerteilt werden sollt, wenn ihr euch nicht an diesen Bund haltet. Und das Versprechen war, eure Brüder freizugeben. Aber sie haben ihre Brüder wieder versklavt. Traurig, oder? Richtig krass. Was diese Geschichte aber uns zeigt, ist, dass es damals einfach zum kulturellen Kontext gehörte. So schloss man einen Bund. Und jetzt kommt ein Vers. Und dieser Vers ist ein bisschen out of the box, übernatürlich. Und da lesen wir, da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab. Aber Abraham verscheuchte sie. Jetzt kannst du das ganz normal lesen und sagen, wenn man im Orient ein Tier schlachtet oder in der Wüste ein Tier schlachtet, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass irgendwelche Vögel kommen und sagen, Fleisch, ich will auch meinen Anteil, oder? Ganz natürlich. Ich glaube aber, dass das, was hier beschrieben ist, prophetisch ist und nicht nur natürlich. Ich glaube, dass da wirklich Tiere kamen und nicht irgendwelche kleinen Vögelchen, sondern diese großen Geier. Und sie kamen und haben versucht, Abraham den Bund streitig zu machen. Das heißt, bevor Gott überhaupt diesen Bund mit Abraham schließen konnte, gab es Widerstand. So auf der allernüchternsten Ebene, du musst an gar nichts glauben, kannst du festhalten, Abraham wollte diesen Bund schließen und es gab Widerstand. Und ich will dir sagen, in deinem Leben, wenn du Schritte des Glaubens gehst, wenn du den nächsten Schritt gehst, wenn du nicht auf dem Niveau, wo du heute bist, stehen bleibst, sondern wenn du sagst, Gott, und ich möchte einfach mehr von dir und in irgendeiner Art geht es um einen Next Step, dann wirst du nicht nur Glücksgefühle dabei haben, sondern du wirst erleben, wie es Widerstand gibt. Ich höre von so vielen, die sich taufen lassen wollen hier. Und ich freue mich auf die nächste Taufe. Ostersonntag werden wir in Pforzheim, in Ulm, davor in Stuttgart, irgendwann in Ingen Taufe feiern. Und junge Menschen und auch ältere Menschen kommen und sagen, hey, ich bin am Start. Und jetzt bist du dabei, eigentlich einen Bund zu schließen mit Gott. Du sagst, Gott, ich gehe all in. Und es geht nicht nur um Taufe, es geht um viele andere Schritte, wo wir ja einfach weitergehen dürfen. Und was erlebst du? Die Vögel des Himmels kommen und sie widerstehen dir. Jesus erzählt ein Gleichnis von den Vögeln und er sagte, der Sämann ging aus und er säte und einiges fiel auf den Weg, auf den felsigen Boden und die Vögel des Himmels kamen und sie fraßen den Samen. Das heißt, die Vögel widersetzen sich diesem geistlichen Prozess und am Ende bringt es keine Frucht. So, aber in diesem Fall, bei Abraham waren es keine Tauben und keine Vögelchen. Ich hatte schon manchmal Angst vor Krähen. Habt ihr schon viele Krähen auf dem Acker gesehen? So 20, 30, 50. Das ist schon ganz schön furchterregend. Sondern es waren riesige, riesige Vögel. Und Abraham sieht es und Abraham sagt sich, hey, was soll ich jetzt tun? Gott, du willst, dass ich mit dir einen Bund schließe. Kannst du vielleicht für mich kämpfen? Kannst du nicht deinen Engel schicken, dass er mal die Vögel vertreibt? Nein, Abraham war gefragt. Er war gefragt zu kämpfen gegen den Widersacher, gegen den Widerstand, der da ist. Und er behielt die Oberhand, Gott sei Dank, Halleluja. Und das ist ein wichtiger Gedanke, den ich dir gerne mitgeben möchte heute. Es gibt einen Feind deines Lebens, aber er ist nicht der Herr deines Lebens, sondern Gott ist der Herr deines Lebens und du darfst die Oberhand behalten. Egal welcher Widersacher kommen wird, egal von welcher Seite, Gott ist der Stärkere in deinem Leben und weil Gott auf deiner Seite ist, darfst du den Sieg behalten. Wenn wir in die nächste Ebene gehen, nicht nur ganz nüchtern den Text betrachten, sondern uns überlegen, wofür könnten diese Vögel stehen, dann merken wir ganz offensichtlich, ist Gott hier dabei, einen geistlichen Prozess mit Abraham zu gehen, aber es gibt einen Widersacher. Und die Bibel sagt, der Widersacher kämpft, indem er unsere Gedankenwelt angreift. Und er schickt seine feurigen Pfeile auf dein geistliches Leben ab und auf einmal bist du so besorgt um dein Heil und stellst dir die Frage, bin ich denn wirklich Kind Gottes, obwohl ich gestern vielleicht gelogen habe? Und das sind feurige Pfeile, die abgeschossen werden. Oder meint es Gott wirklich gut mit uns? Und zweifelnde Gedanken kommen auf. Und hat die Bibel wirklich recht? Und er schießt seine Pfeile ab und die Bibel sagt, gegenüber diese feurigen Pfeile des Feindes, was sollten wir tun? Wir sollten den Schild des Glaubens nehmen und diese Pfeile abwehren. Wir dürfen sagen, hey, diese Lügen des Feindes, die glauben wir nicht, sondern wir glauben der Wahrheit Gottes. Amen. Wir glauben das, was Gott über unser Leben sagt. Wir glauben nicht irgendwelchen Scheinwahrheiten, sondern wir glauben der Wahrheit Gottes. Amen. Aber es gibt noch mehr. Die Bibel spricht von Gedankenfestungen. Und der Gott dieser Welt, und damit meine ich nicht Gott, sondern den Teufel, den Widersacher, der hat so unendlich viele Gedankenfestungen hier in dieser Welt, ja, Lügengebäude, ja, aufgebaut. Und weil wir in dieser Welt leben, übernehmen wir sie manchmal. Komische Gedankenfestungen. Und die Bibel sagt, wir dürfen diese als Lüge entlarven und sie niederreißen. Und ich lade dich ein, dass du Gedankenfestungen niederreißt, wenn du Gottes Wort liest. Und du merkst, die Prägung dieser Welt ist eine andere. Dann darfst du sagen, und ich glaube nicht der Prägung dieser Welt, sondern ich glaube Gottes Wort. Nüchtern, Abraham vertreibt die Vögel. Und jetzt geht Abraham diesen Bund ein. Und was wir da lesen, ist sehr interessant. Ich habe es euch schon vorgelesen. Vielleicht lese ich es einfach um der Zeit willen nicht noch einmal. Abraham hat einen Traum. Also das normale wäre gewesen, dass Abraham in der Gegenwart Gottes durch diese Tieropfer geht und damit den Bund besiegelt. Aber wir lesen von einem tiefen Schlaf, der über Abraham kam. Und Gott zeigt dem Abraham in diesem Traum, was mit seinen Nachkommen geschehen wird. Dass sie 400 Jahre lang in der Ferne, in einem Land, das nicht ihr Land ist, sein werden. Dass sie dort ja versklavt werden, dass sie Frondienst leisten müssen. Aber dass sie nach 400 Jahren rauskommen würden mit großer Habe. Wer von uns würde sich freuen, so einen Traum zu haben? Darf ich mal fragen? Wisst ihr, ich hatte in meinem Leben schon schöne Prophetien, wo ich dachte, wow, Gott segnet mich. Gott segne diese Gemeinde, Halleluja, mit der Mosaik geht's vorwärts. Aber ich hatte schon manche Prophetie, die gar nicht so schön war, die schon in Erfüllung gegangen ist. Und das sind Kämpfe, das sind Herausforderungen. Da wird nicht alles einfach sein. Gut, wie die Worte, die ich euch sage, sind auch Allgemeinwahrheiten. Von daher stimmt es, jeder geistliche Mensch hat auch geistliche Kämpfe. Aber als ich die bekam, habe ich mich nicht gefreut. Aber sie sind in Realität gegangen. Und als sie dort waren, konnte ich sagen, Gott, du hast es mir bereits gesagt und ich bin vorgewarnt. Und weil du mich mit hineingenommen hast in meine persönliche Geschichte, bin ich vorgewarnt. Das Volk Israel wird irgendwann mal versklavt. Aber wisst ihr, welche Hoffnung sie hatten? Sie hatten die Hoffnung, eines Tages werden wir frei werden. Woher hatten sie diese Hoffnung? Aufgrund von diesem Traum von Abraham. Sie wussten, wir bleiben nicht Sklaven. sondern wir werden befreit. Irgendwann erlebten sie unter Mose die Befreiung und sie erlebten, dass nicht nur Gott ist auf unserer Seite, sondern der Gott, der das vorausgesagt hat. Das erleben wir gerade. Gott ist der Gott der Geschichte. Und dann lese ich die Bibel und es gibt so viele Dinge, die Gott sagt, die bereits in Erfüllung gegangen sind. Ich glaube nicht nur einen Gott, der irgendwann mal irgendwas tun wird, sondern dieser Gott hat bereits ganz viel gesagt, siehe diese Geschichte, und sie ist in Erfüllung gegangen. Und wenn wir sie lesen, merken wir, Gott gibt uns eine prophetische Schau der Zukunft und zeigt uns, er ist der Gott der Geschichte. Ich schließe mit einem Gedanken. Dieser Bund ist ein einseitiger Bund. Und damit ist er ein Zeichen für das Kreuz. Er ist ein einseitiger Bund, denn nur Gott geht in der Gestalt eines Feuerofens, die Flamme des Herrn, einer Feuerflamme, spricht vom Heiligen Geist, durch dieses Opfer, sehr übernatürlich. Abraham sieht es, aber wir lesen nicht, dass Abraham hindurchging. Und symbolisch gesehen hat es ganz viel mit dem Evangelium zu tun, dass Gott sagt, ich rette dich, ich bin für dich, ich schenke dir meine Gerechtigkeit, ohne dass du Wort halten musst. Wenn du untreu bist, bin ich dennoch treu. Und wir lesen, dass Paulus spricht davon in Römer 4 und damit schließe ich einen Vers, der in meinem Leben ganz wichtig geworden ist. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Du bist schuldig vor Gott, aber du setzt deinen Glauben an ihn. Du sagst, Gott, du sprichst die Gottlosen gerecht. Und das rechnet er dir als Gerechtigkeit an. Das ist das Evangelium. Herzlich willkommen im Club. Die Bibel sagt, wir sind allzumal Sünder. Keiner von uns ist perfekt aus sich heraus. Wir ermangeln alle die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Und wir werden gerecht aus Glauben, weil er den Preis bezahlt hat. Er geht diesen einseitigen Bund ein. Woher weiß ich das? Nun, wir Bibelleser, wir wissen das an tausend Stellen. Aber bereits Abraham konnte eine Ahnung davon haben. Er musste sich an gar nichts halten. Warum? Er ist nicht durch diese Tierhälften gegangen. Gott ging dadurch und er könnte sagen, Gott, aber ich mache mich fest an dich, weil du ein Gott der Liebe bist, weil du für mich bist. Und ich glaube, wir dürfen ihm nachfolgen, weil er für uns ist, weil er unser Gott ist, weil er gute Gedanken für unser Leben hat. Amen. Das ist das Evangelium von Jesus, gepredigt dem Abraham, dem Vater des Glaubens. Abraham hatte diese besondere Gotteserfahrung und ich bin mir ziemlich sicher, das hat sich in sein Herz gebrannt. Diese skurrile Geschichte, wo er diesen Bund eingegangen ist, wo er die Vögel vertrieben hat, wo diese Feuerflamme durch diese Tierhälfte hindurchgingen und er nicht. Und er wird sich daran erinnern, Gott, dieses Land hast du uns verheißen und du bist der einzige Bürger. Es kommt nicht auf unsere Treue an, sondern es kommt auf dich an. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann sind wir erstaunt, was alles hinter dem Wort geschrieben steht. Danke, dass du der übernatürliche Gott bist. Danke, dass du der natürliche Gott bist. Danke für dein Reden, so klar und deutlich. Danke für dein übernatürliches dich offenbaren. Und Gott, danke, dass in dem Ganzen die Botschaft, die du hast, so eindeutig und so klar ist, dass wir sie einfach glauben dürfen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und Gott, du selbst bringst dieses Opfer. Es waren nicht irgendwelche Tiere, sondern du hast dich geopfert. Und aufgrund von deinem Opfer ist Gerechtigkeit da, weil wir deine Gerechtigkeit anziehen dürfen, weil du alle Schuld getilgt hast. Danke dafür, Jesus. Danke für dein Opfer. Dich lieben wir. Amen.